Der Umstieg auf erneuerbare Energie ist für unsere Zukunft essentiell. Die Wasserkraft liefert in Österreich eine stabile Basis in der Stromversorgung. An sonnigen und windstillen Tagen kommt viel Solarstrom dazu. Auf der anderen Seite, wenn es bewölkt ist und windreich, dann springt die Windenergie ein. Und damit ist das die perfekte Ergänzung. In diesem Podcast rücken wir Österreichs Windräder in den Fokus und geben Antworten auf viele spannende Fragen.
Abenteuer Windkraft. Alles dreht sich um Energie. Folge 1. Mission Schwertransport. Jeder Zentimeter zählt. Bevor ein Windrad zu seinem Standort kommt, bedarf es einer aufwendigen Planung des Transports in Theorie und Praxis.
Ja.
In der ersten Folge von Abenteuer Windkraft trifft Sebastian Weber den Tiroler Transportspezialisten Tommy van Löhr. Er sorgt dafür, dass tonnenschwere Turmteile und bis zu 100 Meter lange Rotorblätter an ihren Bestimmungsort gelangen. Was spektakulär aussieht, ist Präzisionsarbeit. Jede Kurve muss berechnet, jede Brücke geprüft und jede Engstelle vorbereitet werden. Und es geht tatsächlich um Millimeter.
Windräder werden mitten in der Nacht transportiert. Ein einziger Flügel ist fast 100 Meter lang. Da brauchst du viel, viel Platz und musst auf die kleinsten Details achten. Ich bin Sebastian Weber, Meteorologe und Servus-TV-Wetterchef. Und weil Tommy van Löhr, der Mann, der für den Transport verantwortlich ist, während seiner Arbeit nicht gestört werden darf, sind wir heute bei ihm. Und zwar in Kirchbichl in Tirol. Nicht in der Nacht, sondern am Tag. Tommy, wir durften dich schon bei deinem Transport spät in der Nacht in Niederösterreich mit unseren Kameras begleiten. Jetzt sind wir bei dir und bitte stell dich mal kurz vor.
Mein Name ist Tommy van Löhr. Ich bin 45 Jahre alt, bin verheiratet, habe eine Tochter und bin Geschäftsführer der Firma Peter van Löhr Transportservice GmbH. Mein Bereich in der Firma sind Tätigkeiten rund um die Transportbegleitungen, die Organisation von den Schwertransporten und bin bei nächtlichen Aktionen, bei besonderen Transporten selbst gern dabei.
Das heißt, die Firma hat dein Papa gegründet?
Richtig.
Genau, und du hast das dann, jetzt leitest das weiter?
Genau. Die Firma wurde 1986 gegründet durch meinen Vater Peter van Löhr und ich bin seit 2012 der Geschäftsführer.
Abgesehen von deinem Papa, wie bist du zum Transportgeschäft gekommen? Oder wieso hat dich das so interessiert?
Naja, ich bin eigentlich gelernter Kfz-Mechaniker. Habe mit 15 Jahren meine Lehre begonnen, ohne zu wissen, dass ich irgendwann einmal auch in unser Transportunternehmen einsteige. Habe dann mit 18, 19 die Entscheidung getroffen, habe immer mit meinem Vater ausgemacht gehabt, entweder voll oder gar nicht. Und dann bin ich eigentlich mit 19 Jahren bin ich eingestiegen und ja, wie gesagt, voll und mit vollem Elan. Habe mir in den letzten Jahren einige Dinge selbst beigebracht, mit ein bisschen Mut und Fleiß. Mit vielen Stunden im Büro und vielen Stunden auch draußen habe ich mir das Wissen selbst angeeignet.
Bist du selber LKW gefahren dann?
Ich bin selber nie Transport gefahren. Ich habe den LKW-Führerschein, habe ab und zu auch mal ausgeholfen, dass ich mal in einen LKW nach Italien gestellt habe oder auch mit Schwertransporten mal als Ersatzfahrer mitgefahren bin und auch selbst gelenkt habe. Aber so direkt auf der Straße gefahren bin ich nie.
Jetzt bist du ein waschechter Tiroler. Wieso macht der Tiroler Windradtransporte im Osten Österreichs?
Naja, überspitzt gesagt, es gibt vielleicht keinen anderen. Nein, ist ein Scherz. Ja, es hat sich einfach aus dem Kundenkreis, den wir seit Jahren haben, hat sich das ergeben. Und wie gesagt, ich bin recht mutig, das darf ich mir für mich selbst behaupten. Ja, und so kommt das eine vom anderen. Hab deutsche und niederländische Transportunternehmen, meine Wurzeln aus Holland, erleichtern das Ganze in der Kommunikation mit den holländischen Transportfirmen. Ich sprich perfekt Niederländisch. Dann kommt eben, wie gesagt, das eine vom anderen und bin so in den letzten 10, 15 Jahren in das so reingeschlittert. Natürlich freut's mich ja, aber wie gesagt, gelernt habe ich es nie irgendwo, sondern einfach nur mit Erfahrung und Mut. Und habe in meinem Team mittlerweile 45 Mitarbeiter und meine Person ist verantwortlich für das Personal und die Durchführung von Windrädertransporten und anderen Sperrtransporten.
Das ist ein entscheidender Punkt. Wie läuft der Transport von so einer großen Windkraftanlage ab? Von der Anfrage bis hin zur letzten Montage?
Also der Ablauf dieser Windräder ist eigentlich ein Zeitsprung von, würde man sagen, 5 bis 10 Jahren. Da gibt's die Projektanfrage mit der Vorprüfung. Da beschäftigt man sich mit was, welche Anlagen wohin gehören. Der Rotordurchmesser wird da definiert, die Anzahl der Anlagen und die Nabenhöhe ist auch ein sehr wichtiger Punkt, der geprüft werden muss. In der nächsten Phase gibt's dann die Detailplanung und den Vertragsabschluss. Da wird dann durch meine Person zum Beispiel auch die Strecke analysiert, geprüft, was ist an Lasten möglich, was sind Längen, die wir da hinbringen können und natürlich auch die behördliche Abstimmung, was kann genehmigt werden und wie bringt man das große Ding dahin, wo man es hinhaben will. Dann geht das Ganze in die Produktion. Der Windkrafthersteller produziert, der Bau startet, Logistikflächen werden geschaffen, Zuwägungen werden umgebaut. Es gibt dann eine Baustellenlogistik, die wird eingerichtet und dann kommt es zum Transport und im weiteren Verlauf dann zur Montage. Montagezeit einer Anlage sind 3 bis 7 Tage, abhängig von Wetter und der Größe der Anlage. Und dann kommt es zum Projektabschluss. Die Anlage wird gecheckt, der Hersteller überprüft, übergibt an den Kunden und somit kann die Windkraftanlage Strom produzieren.
Das heißt, du hast gesagt, man muss vorher überprüfen, ob man auf diesem Weg zur Windkraftanlage jetzt über die ganzen Straßen, Felder fahren darf. Ist das die größte Hürde für dich?
Die größte Hürde kann man dazu jetzt nicht sagen. Ich glaube, das ist das Ganze von Ladestelle bis zur Windkraftanlage gibt es mehrere Hürden. Es gibt die Autobahn, gibt es Hürden, Tonnagenbeschränkungen, Autobahnabfahrten ist ein großes, sehr großes Nadelöhr, für uns eine große Challenge. Wie man bei dem Transport gesehen hat, wo ihr dabei wart, Autobahnausfahrten, dann geht's weiter auf die Bundesstraße und dann von der Bundesstraße rein bis zur Anlage werden meistens eigens Wege gebaut.
Die das dann ganze Gewicht aushalten?
Richtig, die diesen Ansprüchen entsprechen sollen.
Mhm. Das hast du am Anfang gesagt, was sind Tonnagenbeschränkungen?
Gewichtsbeschränkungen.
Okay. Das heißt, quasi normale Autobahnbrücke?
Autobahnbrücken sind auch teilweise, also deutsches Autobahnnetz ist sehr schwierig. Da gibt's Brückenbeschränkungen, 44 Tonnen, ist bei unseren Gewichten mit 160 Tonnen nicht befahrbar. Das heißt, andere Wege suchen.
Aha, das heißt, dann darfst du keine Brücken fahren?
Wir dürfen Brücken fahren, aber es gibt Brücken, die einfach diesen Lasten nicht standhalten und da muss man die umfahren. Entweder auf der Bundesstraße oder ein anderes Autobahnnetz.
Wird kompliziert und verlängert natürlich den Transport da wieder.
Wir haben teilweise Transportnächte, 2, 3 Transportnächte zusätzlich wegen solcher Umfahrungen.
Das heißt, auf die Brennautobahn, der war es theoretisch jetzt nicht mit dem...
Nein.
Das war eher ein Nadelöhr, ja, okay. Welche speziellen Fahrzeuge habt ihr im Einsatz da? Oder Geräte werden benötigt, um Windkraftkomponenten zu transportieren?
Also da gibt es verschiedene, für die Rotorblätter gibt es Telesatteltechnik oder die Nachläufertechnik. Die großen Flügel werden mit der Nachläufertechnik transportiert, einfach aus dem Grund, weil man dadurch auch Leitplanken überschwenken kann. Die Turmelemente werden meistens eingespannt durch Turmklammern. Da sind hinten und vorne von dem Turm Achsen mit einer Zugmaschine gezogen. Und wenn es dann irgendwann einmal vom Gewicht her brenzlig wird, dann wird ein zweites Zugfahrzeug vorgespannt, um Steigungen und Gefälle auch zu überwinden.
Da frage ich gleich noch was. Aber was hast du gesagt? Ein Nachläufer. Wie kann man das vorstellen? Das heißt?
Also der Nachläufer, das ist vorne eine Zugmaschine, dann wird ein Hubsystem hinten auf die Zugmaschine gespannt, dann wird der Flügel an das Fahrzeug geschraubt, dann ist der Flügel selbst tragend und hinten ein Nachläufer, der wie ein Hunderl hinten noch läuft.
So ein Wagerl, das hinten noch geht.
Richtig,
dann,
okay. Ja.
Der Flügel selber sozusagen ist dann die Verbindung, diese Achse zwischen Zugmaschine.
Ja.
Mhm. Und wenn du sagst, jetzt wird eine zweite Zugmaschine vorne eingespannt, das hat eine Zugmaschine 600 PS, was haben die da?
6 bis 750 PS haben mittlerweile diese Zugmaschinen.
Das haben wir 1400 PS dann, was
richtig, das ja, richtig, ja. Und da gibt's dann ab Steigungen, je nach Hersteller, Vorgaben ab 6%, 7% auf unbefestigten Grund braucht's diese zweite Zugmaschine, dass der halt die Traktion auf dem auf die Straßen bringen.
Weil die Zugmaschinen sind dann aber alle Achsen antrieben oder sind dann nicht immer?
Nein, sind nur zwei Achsen angetrieben und zwei Achsen gelenkt.
Ah, okay. Auf jeden Fall viel Kraft, die da.
Sehr viel Kraft. Viel Horsepower.
Richtig. Eben bei 140 Tonnen braucht es wahrscheinlich, ja. Jetzt die Frage, haben wir schon ein bisschen angerissen auch, aber wie wichtig ist die Planung der Transportwege, um sicherzustellen, dass die Windradteile sicher ankommen?
Also ich glaube, kurz gesagt, ist absolut das Entscheidende, weil es auch Projekte gibt, die an der Zufahrt scheitern. Also die Planung vom Transport bis zur Montage ist unumgänglich sicher eines der wichtigsten Dinge. Gute Planung heißt, alles ist gut getaktet, wir haben teilweise Elemente, die kommen just in time. Das heißt, die kommen auf die Baustelle genau da, wo sie gebraucht werden, weil sonst der Platz nicht da wäre. Wenn man sich vorstellt, dass man mit drei Rotorblätter ja fast einen Fußballplatz braucht an Lagerfläche, kommen dann noch die Komponenten wie der Turm oder die Türme dazu in Einzelteilen und das Maschinenhaus, die Narbe, der Generator, dann ist da schon eine Fläche von 15.000 bis 20.000 Quadratmeter ziemlich voll.
Kurzzeitig belegt. Jetzt stell dir mal vor, wenn man in der Ebene ist, wenn man es dann Niederösterreich aus Burgenland denken, oder? Da hat man ja eigentlich ebene Wege. Wenn es ein bisschen hügeliger wird, wird das Ganze schon recht komplex.
Ja, die Kranstellflächen, die sind auf alle Fälle 0-0. Das heißt, die sind in allen Richtungen eben, weil sich da ein Kran aufbaut und Komponenten mit bis zu 120 Tonnen in die Luft heben muss. Der Kran muss plan stehen. Das heißt, die Kranstellfläche ist 0-0. Ist natürlich eine große Challenge, wenn ich das irgendwo in einem hügeligen Gelände oder irgendwo am Berg aufbauen muss.
Und da hinkommen mit LKW dann.
Richtig.
Das heißt, das, was ich jetzt eigentlich mitkriege, du planst die Kräne dann auch?
Ich bin in einer Arbeitsgruppe involviert, wo auch diese Themen mit auf den Tisch kommen. Ja. Also die Planung von den Kränen ist nicht mein Part, aber natürlich auch in der Kombination mit dem Transport muss auch das berücksichtigt werden. Kommen wir mit den Schwertransporte auf die Kranstellfläche, auch wenn der Kran schon da steht zum Beispiel. Das sind alles Faktoren, die Hand in Hand gehen müssen.
Da musst du mit informiert sein und was wissen, ob das funktioniert. Ja, sehr wichtig natürlich, wenn man da so eine teure Fracht transportiert. Welche Sicherheitsmaßnahmen werden getroffen, um beim Transport von Windrädern Probleme zu vermeiden?
Also unumgänglich ist einmal die Ladungssicherung. Das Ganze natürlich mit Spezialequipment, mit Ketten, mit Zuggurten. Das Personal sollte ausreichend geschult sein. Die Einweisung vor dem Projektstart, wichtig vom Hersteller, welche besonderen Maßnahmen soll man treffen, um die Ladung auch nicht zu beschädigen durchs Verzurren. Dann das Absperren der ganzen Straßenzüge für die Schwertransporte, damit da kein Unfall passiert. Das wird durch Transportbegleiter sichergestellt, teilweise durch Polizeibegleitung. Qualifiziertes Personal in allen Bereichen, auch in der Kranbranche, damit beim Heben und Montieren nichts passiert. Die Wartung des Materials, dann die Gegebenheiten der Straßen, Bodenverdichtungen, Kranstellflächen müssen den Lasten des Kranes standhalten. Das heißt, es wird geprüft mit Lastplatten, damit der Kranhersteller auch die Freigabe gibt.
Das heißt, du musst eigentlich ganz schön viel wissen. Du musst unglaublich Wissen haben oder Erfahrung auch, dass man da alles beachtet.
Naja, es ist mittlerweile schon so, dass es auch sehr viele Dinge niedergeschrieben gibt. Also es gibt sehr viele Spezifikationen, wo man immer nachlesen kann, welche Anlage bedarf einer Tätigkeit. Es gibt bei kleineren Anlagen gibt's natürlich abgespeckte Versionen. Bei den ganz großen Anlagen, wo ein Getriebe 120 Tonnen wiegt, dass die das Hauptaugenmerk natürlich schon bei der Montage und auch beim Transport auf Sicherheit, dass da ja nichts passiert.
Kann man das lernen oder ist es als Erfahrung, was du gesammelt hast durch deinen Papa und so?
Ja, es ist schon 25 Jahre Erfahrung in dieser Branche und natürlich auch sehr viel Hirnschmalz in den letzten Jahren selbst investiert, viel gelesen, bei sehr vielen Transporten selbst dabei gewesen, bei vielen Aktionen, auch Montageaktionen selbst dabei gewesen. Also es ist schon sehr viel Wissen selbst angeeignet.
A Trial and Error funktioniert nämlich dann nicht. Das ist zu teuer. Da große Fehler zu machen und daraus zu lernen, ist eigentlich nicht.
Ja, Fehler dürfen keine passieren. Ja, in dem Fall ist es gescheiter, man lernt es irgendwo bei ganz kleinen Dingen. Und es ist trotzdem immer noch bei jeder Aktion auch Anspannung dabei.
Wenn wir nochmal den Transportweg besprechen, Wie werden da große Windradteile durch Städte oder enge Straßen transportiert? Gibt es da besondere Genehmigungen, dass man was abbauen darf? Oder?
Genehmigungen gibt es insofern ja. Die sind aber relativ einfach zum Einholen. Das ist jetzt nicht das große Thema. Aber im Vorfeld bedarf es natürlich einer Streckenprüfung. Wir machen mittlerweile schon mit Hilfe vom Computer Schleppkurvenberechnungen, nehmen Strecken mit der Drohne auf, machen 3D-Modelle und prüfen das schon am Computer, ob das möglich ist oder nicht. Natürlich, der Blick vor Ort durch den Laserscan ist auch unumgänglich. Wir brauchen aber dann auf alle Fälle für gewisse Situationen ganz spezielles Equipment. Das heißt, es gibt auch für Sondertransporte noch eine Stufe höher, wo man zum Beispiel das Blatt vor dieser Ortschaft auf einen Selbstfahrer umlädt, dann mit dem Flügel 35 Grad in die Luft Ortschaften durchfährt. Das Ganze ist natürlich sehr schwierig, weil man vor der Ortschaft einen Umladeplatz braucht und eventuell nach der Ortschaft auch wieder einen Rückladeplatz, um die weitere Transportstrecke wieder mit dem normalen Fahrzeug unter Anführungszeichen weiterzuführen.
Es sind die Kurven, die das große Problem sind, oder? Deswegen der Flügel neigt man in die Höhe, dass man dann leicht um die Kurven rumkommt.
Kurven, Hausdächer, Laternen, Kirchtürme, von bis.
Ja, da geht es ja um ganz andere Höhen natürlich. Wenn du da jetzt so einen Flügel mit 85 Meter hast, da musst du schauen, dass du ums Weg kommst. Ja.
Richtig.
Ich habe das da auf der Choralm einmal gesehen. Da haben sie auch die engen Serpentinen aufgefahren und haben so einen Flügel wirklich gehoben. Habe ich noch nie gesehen davor. Brillant, dass das die Maschine kann oder dass das quasi nicht kippt, das ganze System.
Das Fahrzeug ist sehr, sehr, sehr speziell. Das ist natürlich das Problem, wenn man den Flügel 35 Grad aufstellt. Ist toll, wenn man mit dem Flügel dann über die Häuser schwenkt. Nur das Fahrzeug muss so weit ballastiert werden, dass das Ding nicht umfällt. Weil der Flügel eben für den Wind gemacht ist und dann natürlich auch in solchen Situationen schon einmal in Strauchen kommen kann.
Ja, vor allem, es darf kein Wind gehen. Also da muss man wieder aufs Wetter schauen, zusätzlich noch.
Sind auch Windmessgeräte auf dem Flügel montiert und bei, je nach Hersteller, je nach Anlage, bei gewissen Winden wird auch abgestellt, Flügel abgelegt und gewartet, bis dass der Wind weg ist.
Gibt's da eine klare Betriebsgrenze, wie lange du fahren darfst, was Jahreszeiten betrifft? Wenn es jetzt viel schneit, eh klar, dann kommt der Schwertransport wahrscheinlich immer nicht mehr weiter. Aber bei Wind ist natürlich ein großes Thema.
Die ganze Wettersituation ist natürlich immer abhängig von der Jahreszeit. Wir haben im Winter natürlich bei uns, speziell in Österreich, zu kämpfen mit Schnee, mit Eis, mit sehr kalten Temperaturen. Der Wind, wie du schon gesagt hast, ist sicher ein Thema. Bei hohen Windspitzen ist es auch während des Transportes und sowieso bei der Montage nicht möglich, mit den Fahrzeugen sich zu bewegen oder zu montieren. Kälte gibt es auch Grenzen, Hitze gibt es auch Grenzen. Auch bei sehr heißen Temperaturen haben wir das Problem mit dem warmen Asphalt, dass auch durch die Tonnagen, durch die Gewichte, wir dann teilweise die Transporte nicht weiterführen dürfen.
Ach, du sinkst sonst im Asphalt ein eigentlich.
Richtig. Ja.
Wusstest du, dass ein Windrad an einem Tag genug Strom erzeugt, um rund 980 Elektroautos aufzuladen? Wusstest du, dass alle Windräder in Österreich ca. 2,7 Millionen Haushalte versorgen können? Wusstest du, dass 99% einer Windparkfläche für den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb weiterhin nutzbar bleiben?
Ich muss jetzt einmal was Zwischenfrage stellen. Ich aber glaube, so also Schwertransport ist nicht super aufwendig, wenn man sieht, man langsam Schrittgeschwindigkeit offen oder. Und dann denke ich mal, ist das Aufwendige eigentlich, diese Streckenfindung, oder ist diese ganze Bürokratie, die Genehmigung, die aufwendigere Sache? Oder was bereitet dir da mehr Mühe?
Von alles ein bisschen was, würde ich mal sagen. Also die Bürokratie ist schon auch ein langer Prozess, bis wir solche Transporte genehmigt bekommen. In der sogenannten UVP, dieser Umweltverträglichkeitsprüfung, werden natürlich viele Punkte schon mitgeprüft, aber diese Streckenprüfungen sind meistens schon der Bürokratie verfallen.
Das heißt, die Streckenprüfung machst dann du oder ist da jeder zuständig, der sagt, nein, darf?
Na, also die Streckenprüfung, sollte ich beauftragt werden, mache dann ich und bin dann auch mit den Straßenhaltern, Asfinag, Bonaventura, mit den ganzen Straßenmeistereien in einen kurzen Austausch. Und dann wird nochmal geprüft, ist es auch von den Tonnagen her möglich, weil die Brücke prüfen auf Statik kann ich nicht. Das machen dann Brückenstatiker und in diesem Konglomerat wird dann entschieden, ob der Transport auf diesem Wege, wie ich es geplant habe, auch durchgeführt werden kann.
Und die Polizei schaut sich dann ganz zum Schluss dazu, wenn du als Autobahnen unterwegs bist, brauchst du die Polizei dann, oder?
Also Polizeibegleitung gibt's in Mitteleuropa eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Das übernehmen alles private Transportbegleitfirmen wie in Deutschland, Österreich und auch in Italien. In anderen Ländern gibt's noch Polizeibegleitungen, aber in Österreich übernehmen das zu 100% private Transportbegleitfirmen, meistens dann mit 3, 4 und mehr Begleitfahrzeugen, je nachdem, was die Behörde dann auch vorschreibt.
Da geht ja vorweg dann um die Absicherung oder vom
Transport. Richtig. Da gibt's dann Brückenüberfahrten, wo dann drinsteht in dem Bescheid, Alleinfahrt, Brückenmitte mit 5 km/h, je nachdem, was der Statiker in diesem Bescheid reinschreibt.
Also wenn du von der Autobahn runterkommst, wissen wir alle, die Auto fahren, das ist einmal eine starke Kurve, die dich runterbremst von der Geschwindigkeit her, mit einem 85 Meter langen Rotorblatt. Wie mache ich das?
Naja, das ist schon mal in dieser Vorprüfung und in dieser Streckenstudie alles schon ziemlich genau ins Detail beschrieben. Da werden die Schleppkurven reingelegt, dass man auch sieht, was muss alles demontiert werden. Wir haben teilweise ganze hunderte Meter Leitplanken, die wir demontieren müssen. Verkehrsschilder sind natürlich meistens so dann umgebaut durch uns, damit sie mobil sind, damit ein Trupp im Vorfeld rausziehen kann. Wir mit dem Schwertransport durchfahren, hinterher dann alles wieder ordnungsgemäß in den Urzustand zurückzubringen. Wir haben Ampelanlagen, die wir versetzen, teilweise dauerhaft, weil es einfach Routen sind, die wir öfter befahren. Und ja, alles, was im Weg ist, mobil zu stellen, zu entfernen, Halteverbotsschilder aufstellen, damit da in der Nacht, wenn wir durch Ortschaften fahren, vielleicht nicht unbedingt so viele Autos parken. Und das wird alles im Vorfeld geprüft, wird auch im Vorfeld organisiert. Und bei den Autobahnabfahrten ist natürlich auch dieses meistens 90 Grad irgendwo abbiegen eine Challenge, weil die Schleppkurven natürlich meistens nicht ausreichen.
Was heißt Schleppkurve? Das heißt, du musst hinten weiter ausholen und dann?
Naja, ein Fahrzeug, also wenn du dir vorstellen kannst, der Zugmaschine fährt eine Spur und der Nachläufer oder dieses Transportfahrzeug fährt hinterher und bedarf natürlich durch diese Länge viel mehr Platz. Und das wird auch in der Vogelperspektive in einer Schleppkurve dargestellt.
Von den Elementen her vom Windrad, was ist da für euch Transporteure da am aufwendigsten? Also ist das Rotorblatt oder der Turm oder das Maschinenhaus oben?
Ja, ich würde mal sagen, dass schon jedes der einzelnen Teile seine Challenge mit sich bringt. Die Türme haben das größte Problem mit den Gewichten und auch mittlerweile haben die auch Gesamtlängen Transport mit Turm von bis zu 60 Metern. Das Highlight wird und immer dieses Rotorblatt bleiben, weil es einfach eine Länge hat und auch eine Breite und auch Höhen. Also das Rotorblatt hat im Grunde genommen alles, auch nicht mehr leicht durch dieses schwere Fahrzeug. Ist sicher das Rotorblatt das Highlight bei jedem Transport von Windkraftanlagen.
Konkret bei dem Transport durch Ebreichsdorf durch, was war da die größte Herausforderung und die größte Hürde für euch?
Ebreichsdorf, das Projekt, gibt's 3 Anlagen, die östlich von Unterwaltersdorf gebaut worden sind. Da kam ein ganz spezielles Fahrzeug zum Einsatz, und zwar dieser sogenannte Hubscherentisch. Da wird der Flügel auf einem Telesattel transportiert und in ganz speziellen Situationen hat man die Möglichkeit, dass man den Flügel hinten das Fahrzeug zusammenschiebt, dadurch sich der Überhang verlängert und dann ist hinten der Flügel abgelegt auf einer Hubschere, kann man sich vorstellen wie eine Scherenbühne, und dann fährt der Flügel hoch, es wird hydraulisch angetrieben, braucht extrem viel Zeit, aber man kann so Hausdächer überschwenken, man kann so irgendwie vergleichen wie mit dem Bladelifter, nur dass man das Fahrzeug nicht umladen muss auf diesem Bladelifter. Man spart sich diesen Umladeplatz, geht natürlich nicht überall, aber da haben wir zum Beispiel in Unterwaltersdorf, haben wir am Kreisverkehr mitten in Unterwaltersdorf, haben wir 4, 5 Häuser, Flügelspitze auf 11, 12 Meter hoch, haben wir so überschwenken können. Das war mit Sicherheit eines der Highlights in den letzten Wochen und Monaten. So haben wir natürlich sehr viel Kosten gespart für den Aufbau, für den Betreiber Transportkosten mit Umladeplatz, Blätlifter antransportieren, das Blatt durchtransportieren durch die Stadt, dann hinten wieder rückladen, sind natürlich sehr hohe Kosten, die man so eingespart hat.
Jetzt sind wir von der Autobahn herunten und dann geht's langsam Richtung Baustelle von der Windkraftanlage. Die Wege dorthin sind zum Beispiel jetzt im Osten Österreichs, im Flachland, sind oft mal Schotterwege, aber die müssen ja besonders gut befestigt werden, damit da 140 Tonnen drüber fahren können.
Richtig. Da wird meistens, also zu 90% werden die Wege, Bestandswege ausgebaut auf die Breiten, die wir brauchen, verbreitert, geschottert, auch wieder Lasten von 12 Tonnen Achsdruck muss diese Straße standhalten, in den Kurven umso weiter ausbauen, damit auch diese Schleppkurve auch in diesen Kurven Platz hat, Kuppen abgetragen, Wannen aufgefüllt, ja.
Bestmöglich, dass da smooth zur Baustelle hinkommt.
Richtig.
Und dann steht der Garn idealerweise parat und dann geht's dahin.
Richtig.
Ja. Wird aufgebaut.
Ja.
Kannst du dich noch an einen Schwertransport erinnern, von dir, der besonders aufwendig oder kurios war?
Ja, das ist eine gute Frage. Für mich ist, also kurios sind die Transporte bei uns nicht. Einsätze wie zum Beispiel mit einem Bladelifter sind sicher Highlights, haben wir nicht jeden Tag. Das sind eben diese Blätter hochgestellt, 35 Grad in den Himmel und dann über Häuser schwenkend, Kirchtürme umseilend. Also das sind sicher die schönsten Einsätze. Gibt Transporte generell auch mit schweren Transformatoren, wie wir jetzt gerade auch für das Kraftwerk in Kütei rauftransportiert haben, 300-500 Tonnen, Längen von 80 Meter. Das sind alles spannende, schöne Geschichten. Wenn man dann bei so einem Projekt von null bis zum Ende dabei ist und das Ganze wunderbar funktioniert hat, ich glaube, das sind die Highlights.
Das Erfolgserlebnis danach, dann, das ist das Entscheidende, oder? Das treibt dann an.
Wenn man dann alles gut geplant hat, wenn alles so funktioniert hat, wie die Arbeitsgruppe das auch geplant hat, dann, das ist, glaube ich, der Erfolg.
Mhm.
Und wie gesagt, es ist sehr differenziert. Es gibt Rotorblatttransporte, die sind schöne Transporte mit Transformatoren. Wir haben Transporte für Bootsmessen, wo große Yachten transportiert werden. Also alles, was groß, breit, schwer, lang ist, macht Spaß.
Und jetzt muss ich dich auch fragen, was ist der zeitliche Horizont? Also so ein Schwertransport, jetzt das eigentliche Fahren des Windradflügels zum Beispiel, dauert ungefähr 7 Tage, sagen wir mal, oder 4 Tage. Aber die Planung davor ist ja, glaube ich, dann ein Vielfaches größer.
Es gibt Projekte, die planen wir seit 10 Jahren. Es gibt Projekte, die werden schneller umgesetzt, aber ich sage einmal im Schnitt, ohne da jetzt hundertprozentig zu wissen, sind wir sicher bei 5 bis 7 Jahren Vorlaufzeit.
Bevor du fährst?
Bevor wir fahren.
Aha, da ist viel Vorlaufzeit, ja.
Also antransportiert sind die Anlagen meistens in 4 bis 6 Tagen. Aufgebaut sind sie zwischen 7 und 10 Tage, aber die Vorlaufzeit, die Planung, das Prüfen, welche Anlage passt zu diesem Standort in Bezug auf Rotordurchmesser und Nabenhöhe, das dauert Jahre. Natürlich ist auch ein großer Teil an Zeit diese Prüfung durch die Behörden, damit die Anlage auch genehmigt wird. Aber die Planung, Behördengänge, Transport, würde man sagen, zwischen 5 und 7 Jahren.
Wahnsinn, ja. Kann man auch sagen, als Schwertransporteur muss man unglaublich lösungsorientiert sein.
Naja. Lösungsorientiert, flexibel ist einmal eines. Es läuft meistens nie so, wie man es plant. Die U-Zeiten sind, die Probleme tauchen meistens bei U-Zeiten auf, wo nicht jeder erreichbar ist. Es ist zu 100% in der Nacht. Und dann braucht's auf der Straße einfach Lösungen, Ruhe bewahren, nicht gleich ausflippen, sondern einfach irgendwie schauen, was kann man jetzt aus der Situation machen.
Tommy, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die Technik. Hat mich sehr begeistert.
Bitte, gerne. Und wenn's beim nächsten Transport wieder mal sein sollte, seid gerne eingeladen, auch nachts uns wieder zu begleiten.
Danke. Der Transport eines Windrades ist eine logistische Meisterleistung. Jede Strecke, jede Kurve, jede Brücke muss geprüft werden. Wenn ein bis zu 100 Meter langes Rotorblatt nachts durch Ortschaften manövriert wird, dabei Hausdächer überquert und Kirchtürme umkurvt werden, ist das ein Ergebnis von Präzision, Ruhe und Teamarbeit. Außerdem, ein bisschen Mut braucht es auch. Wirklich beeindruckend.
Das Abenteuer geht weiter. In der zweiten Folge erfährst du, wie der ideale Standort für ein Windrad gesucht wird und warum es dafür Kletterer und Lasergeräte benötigt. Außerdem widmen wir uns den ökologischen Maßnahmen, die bei der Planung getroffen werden. Abenteuer Windkraft. Alles dreht sich um Energie.